Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme der Moritz. Hallo Moritz.
Einen schönen guten Abend.
Und der Tim. Hallo Tim.
Ja, ich grüße aus dem weiterhin bitterkalten Berlin.
Ja, ich, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt das schon, mache mal wieder einen kurzen Werbeblock für uns selber. Wir freuen uns immer sehr über Zuschriften von euch. Wir freuen uns auch über Bewertungen und Kommentare in den jeweiligen Podcatchern. Das hilft uns, vor allem, wenn ihr uns gute Bewertungen dalasst. Deswegen erstmal nochmal danke fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben und danke auch, wenn ihr uns dann mal ein paar Sternchen dalasst oder uns weiterempfehlt oder mit uns in Kontakt tretet. Wir wollten uns ganz kurz eine treue Hörerin ganz, ganz herzlich grüßen und für morgen, für einen wichtigen Termin, alles, alles Gute wünschen. Ich glaube, das kann ich im Namen des gesamten Podcasts hier sagen. Und dann würde ich sagen, starten wir in diese Aufnahme. Die weitere Aufnahme.
Ja, das machen wir doch. Und das machen wir mit sicherlich richtig guter Laune. Ich glaube, es gibt wenig Momente, wo es einem im Augenblick weniger Spaß macht, als Fortuna-Fan zu sein, habe ich mich hier ein bisschen verhaspelt. Also es macht, glaube ich, gerade unfassbar wenig Spaß, Fortuna-Fan zu sein. Das ist das, was ich vor allen Dingen sagen wollte. Ich glaube, da geht's euch ähnlich wie mir. Sowieso eigentlich diesen ganzen Herbst ja schon, aber ich glaube, gestern und heute, das waren jetzt schon auch mal wirklich extra große Tiefpunkte, oder wie geht's euch da? Also ich finde es gerade wirklich absolut unerträglich und das halt eben auf mehreren Ebenen.
Also genau das Gespräch führte ich im Nachklapp des Spiels gestern, was ich in Düsseldorf gesehen hat, mit meinem Bruder und meinem Vater auch. Also ich habe ja immer noch den dieses Jahr den Vorteil vor euch, dass ich mich nicht alle zwei Wochen da ins Stadion schleppen muss. So muss man es ja jetzt schon ausdrücken.
Manche müssen das ja noch häufiger, Tim. Die fallen dann auch noch überall anders hin. Ja.
Nein, ich hab jetzt nicht mit den Hörern geredet. Ich habe jetzt erstmal mit euch geredet, mit euch beiden. Tatsächlich haben die auch gesagt, es ist denen natürlich seit Ewigkeiten, also sie sich gar nicht mehr daran erinnern können, wann das letzte Mal so viel Spaß gemacht hat. Und letztlich stelle ich mir auch die Frage, diese Halbserie, die wir gerade beschreiten, auch im Rückblick dann nochmal historisch irgendwann bei Fortuna einordnen wird. Also ob man sagen wird, ja, da war der Drops schon gelutscht, da war Anfang des Niedergangs oder keine Ahnung. Also welche Entscheidungen an welchen Stellen vielleicht zu einer Totalkatastrophe, die ja momentan sich andeutet, geführt haben. Es ist wirklich katastrophal und wahrscheinlich muss man da über 20 Jahre zurückgehen, wann das so katastrophal war.
Sportlich gesehen gab es ja zumindest mit Christian Preußer ein Beispiel aus der nicht so fernen Vergangenheit. Da muss man aber sagen, waren die Alarmglocken drumherum einfach bei weitem nicht so groß und man hat sich da ja auch sehr schnell wieder raus befreit aus dieser Lage, indem man eben Daniel Thune damals einstellte. Und ja, also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Faktoren, die jetzt gerade diese Stimmung um ein deutlich stärkeres Element diese Lage einfach noch dramatischer machen. Und da gibt's, glaube ich, wirklich unendlich viele verschiedene Faktoren drumherum. Da werden wir sicherlich später auch nochmal drauf kommen. Einer, der aber im Nachgang zu diesem Spiel, vor allem auch uns, die wir dann relativ lethargisch, wir haben zusammengeschaut, relativ lethargisch auf dem Sofa sitzen geblieben sind und uns eben auch die Nachspielberichterstattung angeschaut haben. Ja, einer hat ganz konkret mit den Aussagen von Markus Anfang jetzt am Sonntag zu tun. Einer der verschiedenen Tiefpunkte, die man so spürt, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also das Sportliche, da können wir wirklich halt später drüber sprechen. Das ist schlimm genug. Aber ja, diese Situation mit Markus Anfang setzt dem Ganzen dann halt die Krone auf. Für den Kontext, also ich glaube, das haben wahrscheinlich sowieso alle mitbekommen, aber in den letzten Minuten des Spiels wird ein Düsseldorfer Spieler, Emma in dem Fall, von einem Dresdner Zuschauer rassistisch beleidigt, meldet das dem Zuschauer, meldet das dem Schiedsrichter, es gibt dann sogar noch eine Stadiondurchsage, so dass halt eben alle Beteiligten zu diesem Zeitpunkt eben auch darüber informiert sind, als das Spiel endet. Ja, und Markus Anfang wird dann halt eben im Sky-Interview dazu befragt, sagt dann, glaube ich, am Anfang erstmal, dass er wieder gar nicht so viel zu sagen kann, dass er das nicht mitbekommen hat, dass er da nicht so viel drüber weiß. Also da schon irgendwie ganz, ganz spannend, dass dann da halt auch der Dresdner Trainer Thomas Stamm halt wesentlich mehr Auskunft zu geben konnte, als halt Markus Anfang direkt nach dem Spiel, wo man sich halt irgendwie auch schon fragt, ob wenn sowas ja sogar durch die Stadionmikrofone durchgesagt wird, irgendwie Markus Anfang dann nicht irgendwie als allererstes mal zu seinem eigenen Spieler geht und sich mit dem mal unterhält vielleicht darüber. Schon kurios genug, will da eigentlich gar nicht so viel zu sagen, fällt dann aber dann eben später der Moderatorin halt eben nochmal ins Wort, um dann halt dann eben halt auch nochmal seine eigene Sicht der Dinge irgendwie loszuwerden und sagt dann mehr oder weniger, dass es halt wichtig ist, in so einer Situation halt nicht von einem auf die Allgemeinheit zu schließen, dass das ein großer Fehler wäre und dass sowas halt eben aus einer Emotion heraus passiert und ja, das ist natürlich einfach, sind natürlich Aussagen, ich glaube, ihr habt wahrscheinlich das Interview, die ihr hier zuhört, alle schon mindestens einmal gesehen, wenn nicht mehrfach. Falls nicht, holt das auf jeden Fall noch nach, einfach auch, um das auch vernünftig einschätzen zu können. Das sind einfach Aussagen, die einfach absolut nicht gehen. Und ja, ich glaube, dass hat uns Fortuna alle auf jeden Fall irgendwie auch in einem kleinen Schock halt sogar einfach hinterlassen sah zu dem Zeitpunkt. Also ich weiß, wir haben es halt angeschaut, es lief halt eben auch so ein bisschen nebenher und irgendwie wir waren irgendwie auch nicht so richtig wie Moos ja schon gesagt hat, eben auch nicht so richtig konzentriert halt eben auf den Fernseher, sondern haben uns halt, glaube ich, eher irgendwie gerade über die sportliche Situation halt irgendwie so ein bisschen lethargisch ausgetauscht und dann kommt halt eben noch so ein Moment und das ist halt einfach krass.
Ja, und ich find's wichtig, einmal kurz, also auch wenn wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer das genauso sehen, aber ganz kurz klarstellen, sowas ist nicht, also rassistische Äußerungen sind nicht kleinzureden mit aus der Emotion heraus. Die werden aus der Emotion heraus vielleicht getätigt, weil man diese Einstellungen irgendwo hat. Das heißt, der Rassismus, den gibt es. Das ist nicht eine Emotion, die da spricht, sondern da ist Rassismus dahinter, dass man dann in einer emotionalen Lage irgendwie sowas sagt. Das heißt, das steckt in einem drin. So, das finde ich erstmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und da finde ich es auch schon krass, dass sowas nicht auch Leuten, die dir, das sind Leute, die müssten doch irgendwie ein bisschen geschult werden, so. So, also, ne, diese ganze DFB gegen Rassismus und so weiter, also da kriegt man doch bestimmt mal was von mit. So. Naja, das ist auf jeden Fall ja schon mal Quatsch, dass das einfach so relativiert wird, beziehungsweise so runtergespielt wird. Ich finde aber auch, wirklich dieses ganze Interview ist so eine Katastrophe, die sich so Stück für Stück immer breiter aufstellt. Also es wird wirklich, es ist von Anfang an ein bisschen unangenehm. Zuerst wird er ja zum Sportlichen gefragt, da sagt er, man hat auf keinen Fall verdient verloren. Können wir ja hinterher feststellen, was unsere Analyse ergibt. Aber man könnte auch sagen, hätte so oder so ausgehen können, gut. Naja. So, dann unterläuft ihm noch ein freudscher Versprecher. Er sagt dann kam Düsseldorf besser ins Spiel oder so. Dann war Düsseldorf besser im Spiel. Gemeint war aber der Gegner, also Dresden. Und dann kommt eben diese Nachfrage, wo er erstmal, und da steht ja im Prinzip fast schon Aussage gegen Aussage. Denn wenn man den Kicker-Artikel dazu liest, dass der DFB sehr zufrieden ist mit der Reaktion des Schiedsrichters auf diesen rassistischen Vorfall, da wird ganz klar gesagt, es gab diesen Vorfall, der Spieler hat das dem vierten Offiziellen gemeldet, hat das dem Schiedsrichter gemeldet, die beiden Cheftrainer und die beiden Kapitäne der Mannschaften wurden informiert, der Spieler wurde mehrfach gefragt, ob er weitermachen kann. So, dann muss man schon sagen, dann hat Markus Anfang das, also dass er das dann nicht mitbekommen hat, wenn dann noch die Stadiondurchsage kommt, finde ich zumindest fragwürdig. Da kann man ja immer dann noch sagen, okay, er war in Spannung und so, dass er da nicht sensibel genug reagiert hat und dann das gar nicht mitgeschnitten hat. So, okay. Und dass er dann aber nochmal ungefragt anfängt, von irgendwelchen Verallgemeinerungen zu sprechen, die es überhaupt nicht gab. Es hat niemand dort verallgemeinert, weder die Moderatorin noch Tusche noch der Trainer der Dresdner, der ein sehr stabiles Statement rausgehauen hat. So, das heißt, er macht da irgendwie so einen Strohmann auf, so, wovon sprechen wir hier eigentlich? Hier wurde dein Spieler rassistisch beleidigt, um sich dann als Krönung auf dieses Interview noch diesen Satz mit den, das kam dann aus der Emotion heraus und da soll man dann nicht auf mehrere schließen und es ist dann blöd für den Menschen oder sowas. Also, ich finde, dieses Interview ist also in seiner Spitze mit dieser Emotionsaussage, da ist es besonders eklatant, aber dieses Interview ist wirklich insgesamt ein Fahren gegen die Wand mit langem, langem Anlauf. Also ganz, ganz furchtbar.
Ja, kann ich dir wirklich nur zustimmen. Ich finde es auch absolut kurios, dass Markus Anfang dann meint, in der Situation nochmal besonders darauf hinweisen zu müssen, dass man nicht verallgemeinern darf. Gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, Moritz, weil wirklich dieser Anlass überhaupt nicht besteht und der ist einfach mit gar keinem Wort irgendwie bei seinem eigenen Spieler oder überhaupt irgendwie auch nur dabei, die Situation irgendwie vernünftig zu bewerten und zeigt sich da auch einfach unglaublich schlecht eben auf so eine Situation vorbereitet und man kann halt nur hoffen, dass er da wirklich einfach irgendwie nicht so richtig weiß, was er sagen soll und dass es wenig damit zu tun hat, wie er halt selber irgendwie über diesen Vorfall denkt, weil auch das sind ja irgendwie dann Gedanken, die man halt irgendwie so bekommt, wenn man sich Anfang halt eben so anschaut und sieht, was für große Probleme er halt irgendwie hat, die richtigen Worte in diesem Augenblick zu finden oder beziehungsweise halt irgendwie Worte dafür zu finden, die wir für die richtigen halten werden oder würden, weil ich weiß nicht, ich habe echt einfach nicht das Gefühl, dass er da halt irgendwie dieser Aufgabe gewachsen ist, dafür für Fortuna Düsseldorf zu sprechen. Und ich weiß halt nicht, ob er halt irgendwie, wenn man ihn jetzt heute fragen würde, die ganze Sache anders sieht. Aber da jetzt ja irgendwie auch an dieser Stelle jetzt keine weitere Kommunikation von ihm oder auch vom Verein gekommen ist, muss man das wahrscheinlich arg in Zweifel ziehen.
Naja, der Verein hat den Vorfall verurteilt. Also der ist nicht auf das von Markus Anfang Gesagte eingegangen, sondern der Verein hat ein klares Statement dazu rausgehauen. Das schon. Und ich finde das halt auch, und natürlich wird's jetzt wieder spekulativ und so, aber trotzdem, wir sind ja hier auch, also ich bin in so einem Moment sehr aufgebracht und muss mich daran erinnern, dass wir und vor allem auch ich, damals als Markus Anfang eingestellt wurde, drüber, wie auch stehe ich auch immer noch zu, drüber gesprochen habe, dass man nicht wegen dieser Impfpass-Geschichte Markus Anfang jetzt für immer verurteilen sollte und so weiter. Und ich habe das Gefühl, und das ist natürlich jetzt einfach nur meine Interpretation, dass er irgendwie, weil er ja, das hat er mehrfach betont, so eine tolle Zeit in Dresden hatte, das hat er auch schon bei der PK vor dem Spiel betont, dass er irgendwie sofort in so einen Dresden-Verteidigungsmodus geschaltet ist.
Jo.
So, und
exakt, da, exakt mein Gefühl. So. Ja.
Und da wird es halt echt unangenehm. Schon schwierig.
Ja?
Ja. Ja, so. Und da muss man vielleicht sagen, ja, man kann ihm eine zweite Chance geben, aber wenn dann so eine Nummer kommt, wo du wirklich das Gefühl hast, warum macht er das gerade so? Was ist da gerade der Hintergrund? Und dann, schön, dass du das Gefühl teilst, Tim, vielleicht sind wir ja auch nicht die Einzigen, dass ich da wirklich dann denke, okay, das möchte ich einfach nicht in meinem Verein so haben. So, und dann, ich meine, da kann man sich dann noch mehr Sachen vorstellen und so, aber vielleicht belassen wir es hierbei, dass nicht nur völlige Unfähigkeit hinter diesem Statement steht, sondern auch eine bestimmte Intention. So. Und es ist ja, also es
oder ein
ja
Reflex.
Ja,
also so ein Reflex, so von wegen, ich habe das hier schon 2 Jahre durch, dass mir immer gesagt wurde, ey, die Fanszene hier in Dresden, die hat einen gewissen Ruf und den hat sie nicht von ungefähr. Und er ist da relativ schnell dann wieder in dem Modus gewesen. Also genau das war mein Eindruck, ja, Moritz.
Ja, das ist doch richtig
bitter. Das war richtig, richtig bitter. Also damit ist für mich auch eigentlich das Tischtuch zwischen mir und diesem Trainer zerschnitten. So, leider.
Ja, dann würde ich sagen, sitzen wir am selben Tisch und Markus Anfang gegenüber von uns.
Ja, da sind wir auf jeden Fall auch 3. Ja. Also ich habe das auch ganz genauso wahrgenommen, dass Markus Anfang da halt sofort irgendwie versucht hat, den Fußballstandort Dresden oder die Stadt Dresden irgendwie zu verteidigen, dass er sich da anscheinend noch sehr, sehr stark eben mit diesem Verein identifiziert, geht natürlich auch einfach in der Situation überhaupt nicht. Und in der Art und Weise, wie er das macht, dazu haben wir, glaube ich, eben genug gesagt. Ja, und ich sehe es dann auch in der Konsequenz eigentlich genauso wie ihr. Also ich habe das eigentlich auch so empfunden, so wie Moritz es eben beschrieben hat, dass wir hier, auch wenn wir jetzt natürlich nicht der erste Verein waren nach dieser Impfpassgeschichte, aber dass wir halt Markus Anfang ein Stück weit irgendwie eine Chance gegeben haben, dass man halt wie gesagt hat, ja gut, so jemand hat auf jeden Fall immer eine zweite Chance irgendwie im Leben verdient, aber ein Stück weit halt irgendwie wie bei so einer Bewährungsstrafe habe ich das vielleicht irgendwie interpretiert und da wird jetzt halt eben diese Strafe getriggert. So, das geht einfach nicht. So, und vor allen Dingen da sich ja irgendwie nicht mal dazu berufen gefühlt hat, dann heute vielleicht noch irgendwie halb gar zurückzurudern. Also das war eigentlich das, was ich erwartet habe, dass dann halt irgendwie nochmal heute was kommt von Markus Anfang, dass man sagt, so ja, da das habe ich irgendwie nicht glücklich ausgedrückt, da wollte ich eigentlich was ganz anderes sagen und selbstverständlich geht das überhaupt nicht und Rassismus hat keinen Platz und irgendwie weiß ich nicht, wie man kennt halt dann man kennt ja dann dieses PR-Gewäsch, was dann halt irgendwie am nächsten Tag nach solchen kleinen Entgleisungen meistens dann irgendwie nochmal kommt, aber selbst das kam halt nicht. Und das finde ich ehrlicherweise dann doch relativ bemerkenswert.
Also ich bin auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, gerade auch unabhängig von sportlichen Informationen auf die PK im Vorfeld zu Schalke. Da bin ich wirklich gespannt drauf, weil da werden solche Fragen nochmal kommen.
Und die PK nach dem Spiel, vielleicht können wir die auch nochmal kurz ansprechen, weil das ja eigentlich auch die erste Möglichkeit für Anfang gewesen wäre, da nochmal kurz zurückzurudern. Ne? Und wenn ihm das halt selber nicht aufgefallen ist, was da in dem Fernsehinterview passiert ist, ne, ich glaube, jedes Interview wird ja mindestens mal irgendwie vom Pressesprecher von Fortuna begleitet, oder zumindest wäre mir nicht bewusst, dass der Arbeitsablauf ein anderer ist. Also da steht ja eigentlich immer ein Medienvertreter daneben, sodass man da vielleicht irgendwie nochmal drauf hinweist. Also ich glaube, spätestens zum Beginn der Pressekonferenz wird es dann nochmal die Möglichkeit gegeben haben, halt irgendwie anfangen da nochmal kurz zu briefen, dass es vielleicht ganz gut wäre, da irgendwie nochmal einen Takt zu sagen. Ist entweder nicht passiert oder er hat es dann halt eben nicht gemacht. Und da halt auch wirklich diese Konstellation super bemerkenswert, dass er irgendwie auch nochmal über die Verletzung vom Dresdner Torwart geredet wird. Thomas Stamm wieder super stabil, sagt dann, dass natürlich irgendwie diese schwere Verletzung halt irgendwie diesen Tag halt irgendwie zu keinem schönen Tag irgendwie macht, dass er sich kaum über den Sieg freuen kann, und betont dann halt nochmal, dass er sich halt noch viel weniger über diesen Sieg freuen kann, weil es halt diese diese rassistische Beleidigung halt gegeben hat gegenüber Emma, und Markus Anfang sagt halt nichts, sondern wünscht halt auch nur noch mal dem Dresdner Torwart alles Gute und gute Besserung und sagt ansonsten zu diesem Vorfall halt einfach nichts. Also das finde ich halt wirklich finde ich wirklich extrem spannend, weil da wäre wirklich noch mal die Möglichkeit da gewesen, das halt irgendwie noch mal einzufangen, aber die wird halt eben nicht wahrgenommen, und die wird halt eben dann auch heute, wo man mit Sicherheit auch noch mal länger im Verein die Möglichkeit gehabt hat, darüber zu reden, ob man es getan hat, ist dann vielleicht auch nochmal, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt, weil sich wahrscheinlich auch sehr, sehr viel eben mit der sportlichen Situation auseinandergesetzt wird. Aber das wird schon auch Raum bekommen haben. Und da wurden eben verschiedene Gelegenheiten verpasst, um halt eben zumindestens zu versuchen, da den riesigen Schaden halt irgendwie vielleicht etwas geringer zu halten.
Auf vielen Ebenen, ne? Also ist ja auch irgendwie in die Mannschaft herein kein geiles Signal, dass sich nur der Gegnertrainer irgendwie vor dich stellt quasi und dein eigener nicht. Und ich find's einfach unfassbar. Und ich glaube, ich möchte das nicht bei meiner Fortuna. So. Und es ist wirklich auf so vielen Ebenen so seltsam und krumm und schief, und wir hatten gerade den absoluten Sympathieträger mit Daniel Thune da auf der Bank, und dann kann man nicht erwarten, dass diese Lücke gefüllt wird. Aber es gibt irgendwie Grenzen, finde ich. Und es ist so, ja. Ich fand's sehr, sehr schlimm, und
es ist halt auch einfach was einfach Alter, absolut nicht geht. Ja.
Wie lange ist er denn im Business? Das kann doch nicht wahr sein. So, das wollte ich vorhin schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob es gut rumgekommen ist, aber das ist ja schon wirklich, da gibt's doch immer mal Sensibilisierung und so.
Aber das macht ja mein Gefühl umso schlimmer. Also, weil ich fast unterstelle, dass er sich als Querdenker in Anführungszeichen positioniert da. Ich nehme jetzt auch da mal jemanden in Schutz und so, und immer wird auf die gesamte Szene draufgehauen, und einer muss es ja sagen. Also leider schätze ich Markus Anfang so ein.
Ja, und man muss ja halt eben auch sagen, so, er hat ja dann halt eben doch auch schon in der Vergangenheit bewiesen, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Dass er halt, in manchen Situationen, wo es halt sehr, sehr einfach erscheint, irgendwie die richtige Entscheidung zu treffen, die vielleicht dann halt eben nicht trifft und teilweise eben eine sehr, sehr dumme Entscheidung trifft, und und das jetzt halt eben in diesem Moment halt eben auch wieder gemacht hat, und jetzt müssen wir, glaube ich, uns auch eben alle überlegen, als Fans, als Fortuna generell, wie wir jetzt irgendwie weiter damit umgehen. Aber ich finde es unerträglich, wenn er halt eben länger Trainer unseres Vereins bleibt. Also es sieht ja im Augenblick jetzt so aus, als ob er das halt irgendwie erstmal sein wird, und wahrscheinlich wird die sportliche Lage, dieses Problem für uns sowieso früher oder später erledigen, aber eigentlich finde ich es halt irgendwie auch nicht in Ordnung, dass es jetzt so aussieht, als würden wir jetzt hier einfach zur Tagesordnung übergehen, auch gerade weil Ja, ich meine, wir haben das jetzt irgendwie in so einem Nebensatz erwähnt, wie scheiße das halt irgendwie sein muss für den Betroffenen, wenn sich dein Trainer da eben nicht vor dich stellt. Auch da nochmal irgendwie das Ding zur Professionalität so, ne? Also wie einfach wäre das halt auch für Anfang gewesen, selbst wenn er vielleicht selber nicht gar nicht so sehr dahinter steht, wo ich jetzt gar nicht genau spekulieren will, ob er das tut oder nicht, aber wie einfach wäre es für ihn gewesen, sich da halt irgendwie vor den Spieler zu werfen und da halt einfach diese Gratispunkte in der Mannschaft mal abzuholen, wo er sowieso, glaube ich, keinen guten Stand hat. Also wenn ich mir überlege, mit welchen Spielern er sowieso jetzt sowieso schon in der letzten Zeit aneinander geraten ist, gerade mit so einem stabilen Typen wie Florian Kastenmeier, den er halt völlig zu Unrecht kritisiert hat, was jetzt ein Kastenmeier zusätzlich nach so einem Vorfall jetzt über einen Markus Anfang denkt und was wahrscheinlich auch alle Führungsspieler in der Mannschaft über so einen Trainer denken, das will ich mir überhaupt nicht ausmalen. Also, sorry.
Wir wissen nicht. Du hast recht. Wir wissen es nicht, aber man kann sich das schon vorstellen, dass
ist,
das
richtig Bild ist. Du leidet. Hast komplett recht. Es ist natürlich alles Spekulation, aber ne, das Verhältnis war eh schon nicht so gut. Was ja verbrieft ist, dass Anfang, glaube ich, in all seinen vorherigen Stationen letztendlich immer kein gutes Verhältnis zur Mannschaft gehabt hat. Wir haben ja jetzt schon eine Situation, wo wahrscheinlich die Stimmung nicht allzu gut ist. Also da hätte er ja schon wenigstens aus so einer professionellen Sicht einfach diese einfachen Punkte halt mitnehmen können, finde ich. Finde ich halt bemerkenswert, dass er das nicht tut.
Und vielleicht ist ja Punkte mitnehmen der gute Übergang zur Besprechung des Spiels. Oder wollt ihr noch was Abschließendes sagen?
Wir müssen jetzt leider auch die sportliche Kiste noch aufmachen, aber es ist nicht denkbar gerade, dass Markus Anfang einen Turnaround schafft, der sich gut anfühlt. Und das ist halt schon krass. Krass bitter. So, also selbst wenn wir jetzt die nächsten Spiele alle gewinnen und Hurra-Fußball spielen. Für mich hat der Trainer halt leider schon verloren.
Eigentlich will man es fast nicht, ne?
Das ist echt schon krass, auf jeden Fall. Na gut, sportlich müssen wir auch noch auf die Partie gucken. Das macht auch nicht viel Spaß.
Nee, das macht es auf keinen Fall. Ja, super wichtiges Spiel gewesen. Tabellenkonstellation war, dass man sich mit einem Sieg 7 Punkte von Dresden hätte absetzen können. Und Dresden könnte wiederum den Anschluss an Fortuna herstellen mit einem Sieg, was dann ja eben auch passiert ist. Natürlich steht die Anfangsphase des Spiels wieder unter dem Eindruck der Proteste gegen die geplanten Maßnahmen der Innenministerkonferenz. Also das heißt, die ersten 12 Minuten wird geschwiegen. Ich fand auch allgemein sehr, sehr angenehm, um jetzt mal zu loben, wie eigentlich über das ganze Wochenende Sky das zumindest in der zweiten Liga behandelt hat. Das war jetzt bei dem Dresden-Fortuna-Spiel weniger der Fall, aber das wurde halt auch kommentiert von Kai Dittmann. Der ist ja irgendwie in der Vergangenheit auch eher damit aufgefallen, mal für die Reichen und Mächtigen zu reden. Also das war ja, glaube ich, derjenige, der dieses Schauspiel am Mikrofon abgehalten hat, um diese Empörung gegen die Beleidigung von Dietmar Hopp da aufzuführen. Der hat's aber auch eigentlich okay gemacht, aber es gab halt andere Übertragungen, wo ich das echt richtig gut fand, wie Sky das gemacht hat, wo man davon geredet hat, dass die geplanten Maßnahmen nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun haben, wo man die Choreo mehrmals, ohne dass es Not getan hätte, die Choreos dazu deutlich abgebildet hat, auch während der Ball im Spiel war und so. Also da wirklich auch nochmal gerade an die beiden Kommentatoren am Freitagabend in der Konferenz, wo ich halt kurz reingeschaltet habe, also möchte ich da ein großes Lob aussprechen, fand ich super. Das Thema liegt natürlich eben über den ersten 12 Minuten dieses Spiels drüber. Für Fortuna stellt sich natürlich irgendwie am Anfang des Spiels beziehungsweise vor dem Spiel die Frage, wie man Azusi ersetzt. Ich glaube, die Möglichkeit mit Sigma Suso hatten wir auch letzte Woche schon besprochen und ja, wirklich auch interessant, dass das Anfang ihnen Suso das Vertrauen ausspricht. Suso spielt dann den Platz neben Breithaupt beziehungsweise dann eben auch sogar etwas vor ihm und zweiter Wechsel, ja, Luca Raimund kommt rein für Christian Rasmussen. Moritz, ich glaube, wir haben ja auch letzte Woche sehr, sehr viel über Rasmussen debattiert. Wie hat dir das gefallen, dass man ihn jetzt erstmal auf der Bank gelassen hat?
Gut. Fand ich absolut richtig. Weil ich das Gefühl habe, ja, da muss irgendwie was im Kopf passieren, damit er wieder funktioniert. Und vielleicht ist sowas wie, jo Junge, so wird das nix. Du kriegst jetzt immer deine 20 Minuten und da musst du mir halt zeigen, du bist mit dem Kopf hier dabei und schaltest nicht sofort wieder ab und sowas. Ich fand das eine sehr nachvollziehbare Entscheidung. Ja, ansonsten
ja, 100% stellte es Zustimmung.
Sich, ja, du auch, ja. Gut. Ja, ansonsten war es ja so ein bisschen fluide, was so das Viererkette, Fünferkette-Ding anging. Gegen den Ball ist ja Emma schnell immer mal wieder zurück auf die Linksaußenposition in der Fünferkette gegangen, ist dann aber mit dem Ball ja auch eigentlich fast schon auf eine Höhe mit Muslia unterwegs gewesen. Also Emma, wir haben sehr viel über Emma geredet während des Spiels, hat auch in diesem Spiel die meisten Kilometer, 12 Kilometer abgespult, war also in einer Doppelt- und Dreifachrolle unterwegs. Und genau, mit dem Ball war es dann eher eine Viererkette, wo dann Schmidt immer mal rausgerückt ist und Haier eben auf rechts. Ja, Suso ist dann immer mal rüber zu Raimund, quasi, um da irgendwie zu überladen. Emma eben weiter auf links, um mit Muslia in Spielkontakt zu sein. Itten hat in der Mitte auf eine der 400 Flanken gewartet, die Fortuna im Laufe des Spiels so spielen würde.
Ja, ich fand auf jeden Fall wirklich auch die Rolle von Suso sehr interessant, dass er halt so viel weiter vor Breithaupt halt eben gespielt hat und oft dann wirklich auf einer Höhe mit Muslia gewesen ist. Trotzdem schafft man es ja eigentlich, auch wenn man so von der Anordnung so relativ offensiv steht, dann eben auch nicht so anfällig zu sein. Also man kommt auf jeden Fall ganz, ganz ordentlich rein, aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, gerade in den ersten 20 Minuten ja eigentlich ein Spiel, wo sich beide Mannschaften total neutralisieren und wo man auch sieht, dass eigentlich keine der beiden Mannschaften wirklich viel, viel Risiko gehen will, dass da einfach beide Mannschaften in diesem unglaublich wichtigen Spiel große, große Angst haben, in Rückstand zu geraten und eben auch einfach nicht so viel Risiko gehen.
Ja, und man sieht auch die Baustellen weiterhin, dass die Passgenauigkeit bei Fortuna weiterhin nicht passt. Auch schlechte Standards, schwacher Freistoß Muslia. Dann wird mal auch die Ballannahme beim einen oder anderen Spieler ist verbesserungswertig. Also man merkt halt auch einfach, dass die Basics nicht sitzen und man einfach froh ist, dass man hinten noch stabil steht. Denn was Besseres konnte bis zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich gar nicht passieren. So.
Genau, das funktioniert aber ja auch ganz gut, würde ich sagen. Ne? So, man ist irgendwie auf diese defensive Stabilität bedacht und ist auch nach diesen ganzen Ballverlusten immer relativ schnell wieder in einer ziemlich guten Ordnung und hat seine Manndeckung wieder gefunden. Das funktioniert dann wirklich eine Weile ganz gut und es passiert nicht besonders viel. So, es übernimmt dann irgendwann ein bisschen mehr, würde ich sagen, Dresden das Spiel, also mit so leichten Feldvorteilen und zwischendurch auch mal mit mehr Ballbesitz, ist aber im Prinzip da auch nicht wirklich gefährlich.
Ja, es gibt da, glaube ich, nach 20 Minuten irgendwann diese Chance, irgendwie aus 16, 17 Metern so ein Halbvolley, der halt relativ knapp vorbeigeht. Ich glaube, irgendwie fast ein baugleiches Tor kassiert die Fortuna halt vor drei Wochen gegen Kiel. Da kann man mit ein bisschen Pech halt eben schon auch zurückliegen. Aber es ist jetzt eben auch keine hundertprozentige Chance, sondern es ist halt einfach ein Spiel, wo wirklich nicht allzu viel passiert. Dresden ist die aktivere Mannschaft. Man sieht da halt eben auch schon, dass sie schon auch ein bisschen mehr investieren. Ich meine, am Ende des Spiels wird Dresden 5 Kilometer mehr gelaufen sein als Fortuna. Das ist halt schon auch in so einem Spiel eine bittere Statistik. Und Fortuna ist halt dann einfach die Mannschaft, die doch eher passiv ist und abwartet und wirklich relativ spät halt eben erst attackieren möchte und den Gegner unter Druck setzen möchte. Also schon eher so ein Mittelfeldpressing, aber halt ein tiefes Mittelfeldpressing. Dann in den letzten 10, 15 Minuten der Halbzeit wird Fortuna dann aber besser und spielt eigentlich die beste Phase im ganzen Spiel, und so ein bisschen eingeleitet wird das eigentlich auch von der größten Chance bis dahin im Spiel. Es gibt eine Halbfeldflanke von der rechten Seite von Luca Raimund, die wirklich nicht allzu gut ist, also geht fast auf der anderen Seite ins Tor aus. Emma kann die halt nochmal retten, Dresden klärt den Ball sehr, sehr schlecht und Tim Breithaupt hat dann eben eine Chance mit einem Volley-Schuss. Ist natürlich nicht so super einfach zu nehmen, aber den kann er schon sehr, sehr gut kontrollieren, diesen Schuss eigentlich. Es ist jetzt vielleicht keine hundertprozentige Chance, aber doch vielleicht eine 95-prozentige Chance, den zumindest mal aufs Tor zu bringen. Das schafft Breithaupt aber nicht. Und so steht es dann halt eben weiter 0-0.
Gehen ja auch am Ende nur 4 Schüsse insgesamt der Fortuna aufs Tor. So. Also es ist, ja, haben wir uns ja im Laufe des Spiels auch drüber unterhalten. Das ist ja einfach eine Seltenheit.
Aber trotz allem geht ja dann noch ein Kopfball von Itten an den Pfosten in der 40. Ja.
Ja, genau, aber das ist ja alles so eine Phase, ne?
Aber ich würde mal sagen, vielleicht war das auch die Idee, halt irgendwie Dresden erstmal so ein bisschen Spiel machen lassen. Man weiß selber darum, dass man momentan halt einfach sehr begrenzt ist, fußballerisch. Und irgendwann köpft der Itten einen rein, so. Und wenn der dann halt drinne ist in der 40. Minute aus dem Nichts, dann ist es genauso in Ordnung zur Halbzeit wie das Tor aus dem Nichts, was Dresden da schießt, weil bei den X-Gold-Werten ist man mit 0,51 zu 0,48 zur Pause ungefähr auf Augenhöhe mit Dresden. So, also dann redet man vielleicht darüber, dass das vielleicht gar nicht so schlecht war und Dresden hat ja auch keine Chance und die eine Chance, die Fortuna hat, macht man rein. Aber natürlich, wir gehen halt nach wie vor davon aus, dass diese Mannschaft auf einem anderen Qualitätsniveau ist als Dynamo Dresden. Und dafür war das schon alles ziemlich schlecht.
Ist auch wieder schwach, ja, natürlich. Also ich glaube, genau, individuell, wir gehen davon aus, dass die Spieler individuell besser sind als die Dresdner Spieler. Also von einer Mannschaft, die insgesamt als Mannschaft Qualität hat, finde ich gerade schwierig zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass genau das Gegenteil eben unser Problem ist.
Ja, true. Und ich meine natürlich, ich meine natürlich die Einzelspieler.
Ja. Und was ich auch sagen möchte, man ist zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen zufrieden, also ich ein bisschen zufrieden, weil ich denke, dann kann man sich ja jetzt mit diesen guten Ansätzen in der zweiten Halbzeit deutlich steigern und das Spiel so richtig in die Hand nehmen. Stattdessen, ja, kassiert man halt mit Pausenpfiff das 0-1. Auch eine Situation, wo auch ganz oder ja ganz, ganz viel, also einfach, das ist ja, das kann man sich auch in den Wiederholungen angucken, weil da auch immer diese ganze Situation, diese diese ganze Sequenz gezeigt wird, da passiert schon unheimlich viel, geht da schief, so, ne? Also Emma steht dann da irgendwie gegen zwei, muss Lia, bleibt dann aber auch stehen, dann orientiert sich Breithaupt am Mann, weswegen sich dann Emma entspannt und Breithaupt lässt dann den Mann wieder laufen. Das wird dann aber ja nochmal abgebrochen, die Situation, aber das ist schon vorher so ein unheimlich, ja, so knochenloses Anlaufen alles. Das ist auch wieder so, also Entschuldigung, aber Breithaupt auch wieder so, wie kann das denn sein? Dann gehst du in Manndeckung, gehst du von der 6 runter und gehst dann eben damit raus auf den Flügel und lässt dann diesen Mann einfach wieder aus den Augen und stehst dann wirklich ja im luftleeren Raum einfach nur rum. So, was machst du da? So, und das ist noch nicht mal die Situation, die dann direkt zu der Flanke führt. Das wird dann nochmal aufgelöst und so, und dann gibt's wieder einen Ballverlust, Ballgewinn, und dann wird ein relativ scharfer Pass gespielt an die quasi an die Seiten Torauslinie. Emma, ja, steht da auch irgendwie vor und weiß ich nicht, schaltet nicht, und dann kommt eine sehr scharf geschlagene Flanke, die Jasper Dahlland wie so viele von seinen Kopfbällen leider unglücklich verlängert. Und dann kommt so ein Sonntagsschuss halt von Dresden.
Ja, also wirklich schön, schön beschrieben, weil wirklich einfach alles zusammenpasst und man auch einfach sieht, was halt im Augenblick die Unterschiede sind, ne? Also super, da genau diese Verteidigungsaktion, dass man das einfach nicht mit genug Zip macht, und das trifft dann einen, das trifft zwei, das trifft drei, das trifft vier Fortuna da in dem Augenblick, und man sieht halt eben auch das, aber eben auch offensiv, ne, das bei Fortuna ist im Augenblick, glaube ich, keiner in der Lage, diesen scharfen Pass wohltemperiert zur Grundlinie zu spielen, so wie die Dresden das machen, und es ist auch keiner in der Lage, diese scharfe Flanke halt eben rein zu spielen, und dass dann halt eben da der Dresdner Linksverteidiger mit seinem schwachen Fuß den Ball dann da so hervorragend trifft, ja, das ist halt auch einfach bei Fortuna gerade nicht vorstellbar. Also ich glaube auch so ähnliche Situationen, so Volleys, Halbvolleys, da gab es wirklich jetzt in den letzten Spielen viele, also gerade an Emma denke ich da, der in Kiel da so eine ähnliche Gelegenheit hatte, da waren wirklich jetzt einige von diesen Situationen dabei, und bei den Konkurrenten gehen diese Dinge halt gerade rein und bei uns halt nicht. Und das hat eben auch ganz, ganz viel natürlich einfach mit Überzeugung zu tun und ja, aber halt eben auch mit Konzentration, und man sieht halt, finde ich, gerade auch in dieser Situation, dass die Konzentration einfach überhaupt nicht da ist, und die Überzeugung ist ja sowieso schon, glaube ich, ganz, ganz lange weg.
Ja, nach dieser Situation regt sich ja Markus Anfang noch extrem auf, weil er dann Foul von Dresden sehen will, in der Ballzurückeroberung. Sehe ich nicht so. Aber ja, wollte ich nur nochmal eben angesprochen haben.
Ja, Tim ist sich jetzt so langsam am den Hate so am Aufbauen.
Ja. Also es ist auf jeden Fall ja, ich meine, ja. Keine Ahnung, es ist einfach ein, wenn man den sympathisch findet, ist das halt genau das Richtige, ne? Immer für den eigenen Verein, aber in dem Moment, nee, also bitte.
Ja, also, aber das stimmt ja.
Einfach schlechte Abwehrverhalten.
Ja, wie wir ja rausgearbeitet haben, Tim, stimmt das mit dem immer für den eigenen Verein ja auch einfach nicht. So, das haben wir lange und breit besprochen.
Ja.
Ja, es geht dann eben mit 1-0 in die Pause. Man entscheidet sich auf Düsseldorfer Seite nicht zu wechseln. Und irgendwie man kann es nachvollziehen, weil man ja auch denkt, ja gut, das Spiel war eigentlich in Ordnung. Es ist halt irgendwie die eine Situation, wo man halt irgendwie pennt. Aber wenn man das im Grunde so weitermacht, so, dann hat man eigentlich eine Chance. Aber man ist eigentlich auch in gar keinster Weise überrascht, dass natürlich Dresden die Mannschaft ist, die viel besser aus der Kabine kommt. Und Fortuna bekommt halt einfach in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit einfach gar kein Bein auf die Erde. Dresden ist wirklich einfach überlegen und macht dann halt eben nach ein paar Minuten eben auch das 2-0, wo man sich halt auch wieder beim Verteidigen dann dieses Mal auf der rechten Abwehrseite einfach unglaublich dumm anstellt.
Ja, ist lethargisch. Also, das ist kein zweitligareifes Verteidigungsverhalten, sorry.
Ja, und auch diese, wie Lou ja schon sagte, man gibt ja diese ganze Viertelstunde auch einfach komplett ab. Man lässt Dresden unheimlich viel Platz. Das, was in der ersten Halbzeit ich mir hier auch noch lobend sogar aufgeschrieben hatte, so, man sucht ja immer Positives und so, ne? So, man findet überhaupt nicht mehr. Also ich meine, man spielt Manndeckung und lässt trotzdem immer unendlich viel Platz für die Spieler, für die Gegenspieler. Man lässt Räume offen, wo die Dresdner einfach reinlaufen können, ohne dass irgendwas passiert. So gibt man das halt irgendwie dann komplett aus der Hand. Und es führt dann, ja, zu, wie könnte es anders sein? Diesem Totalversagen auf der rechten Seite von mehreren Spielern. Da nimmt dann jetzt Haier die Hauptschuld auf sich, auch hinterher im Interview, finde ich auch irgendwie, ja, finde ich immer, naja, zumindest sympathisch, wenn man sagt, nee, das war einfach scheiße von mir, so, den muss ich dann faulen oder wie auch immer, wenn ich da nicht drankomme. Aber so, das war halt einfach Kacke.
Ja, und resultiert dann natürlich am Ende darin, dass Vincent Vermey ein weiteres Außenriss-Tor schießt, natürlich.
Das ist halt erstmal
und vor allen Dingen, geil, dieses Tor fällt halt auch nur, weil er halt den Ball einfach perfekt verstolpert. Ne? Ich glaube, wenn er den Ball da direkt nimmt, dann geht er wahrscheinlich drüber. Ja, aber genau. Wie wir es ja irgendwie auch von ihm schon noch ein oder andere Mal auch gesehen haben, kriegt er den Ball halt eben nicht perfekt verarbeitet, sondern verstolpert ihn und das ist halt genau das, was er braucht, um den Ball halt verarbeiten zu können und Carsten Beyer halt schon mal auf dem hohen Boden liegen zu haben. Also in der Situation passt halt, wie gesagt, wirklich alles. Und und dann verbringt man eigentlich die nächsten 6 Minuten, also zumindest ging es uns dann zu Hause auf dem warmen Sofa so, dass man halt einfach nur darauf gewartet hat, wann wird denn jetzt endlich gewechselt. Und das ist, glaube ich, dann auch die Phase gewesen, wo ich dann auch mich am allerwenigsten irgendwie aufs Spiel konzentriert habe, weil ich halt einfach auch wieder so gefrustet war und irgendwie ja im Grunde auch klar war, dass man da jetzt nicht nochmal zurückkommt.
Ja.
Und deswegen habe ich dann auch, glaube ich, den nächsten Minuten da dann irgendwie auch eher so 80% meiner Aufmerksamkeit geschenkt, wenn ich ehrlich bin.
Hätt's ja um ein Haar den Anschlusstreffer von Kenneth Schmidt, der da nochmal im Strafraum zum Abschluss kommt. Das wird dann geblockt und dann hätte man ja auch das Spiel aus Dresdner Sicht eigentlich zumachen müssen. Also das war nochmal so eine Minute in der 57., wo es in beide Richtungen nochmal hätte Ergebniskorrektur geben können. Das war dann vor den Wechseln. Danach habe ich tatsächlich mir nicht mehr so viel aufgeschrieben, weil trotz der Wechsel halt leider nicht mehr viel bei rauskam.
Also ich habe mir aufgeschrieben und ich lobe meine Brillanz in meinem Steno, während ich frustriert auf den Fernseher gucke. Wechsel irrelevant, weil kein Ballbesitz.
Also ja, das war exakt meine
Konklusion. Ja. Also man kann auf jeden Fall festhalten, dass es ab da schon deutlich offensiver wird und Emma rückt dann halt irgendwie von der linken auf die rechte Seite. Ein paar Minuten später gibt's ja dann schon auch den nächsten Doppelwechsel, wo Schmidt kommt und Appelkampf. Ein bisschen vorher gibt's dann eben auch eine ziemlich große Chance eigentlich für Suso. Ja, nach so einem Abpraller, wo er wirklich auch auf 2-1 stellen kann und dann, wie könnte es an so einem Tag anders sein, mit Zerrigitten den eigenen Mann trifft und abschießt und Ja, allerdings passiert halt eben auch nicht so wirklich viel. Nochmal 5 Minuten später ein weiterer Wechsel, weil Breithaupt sich verletzt und an Hari reinkommt. Und der hat dann, auch wenn das jetzt nicht so den großen Einfluss aufs Spiel hat, auf jeden Fall einige Momente, wo er halt wie mit diesem niedrigen Körperschwerpunkt und einer relativ engen Ballführung und so einer Wuseligkeit auf jeden Fall mal irgendwie ein bisschen was bewegt und zumindest ganz, ganz interessant aussieht. Also das ist, glaube ich, wie so einer, ja, der wenigen, die mit so einem kleinen Plus irgendwie aus diesem Spiel halt rausgehen.
Ja, den also kann ich mir, also um den herum kann man eine gute Drittligamannschaft bauen, ja. Sorry. Ja, Tim.
Da wird auf jeden Fall weiter geätzt. Aber ja, es ist ja, glaube ich, auch mittlerweile längst die Zeit gekommen, wo wir uns hier immer mit ein bisschen mehr Geigenhumor irgendwie durch die Besprechung retten müssen. Ja, auch die Fortuna rettet sich dann irgendwie weiter über die nächsten Minuten, ohne halt das Spiel ganz aus der Hand zu geben. Also Dresden ist schon eigentlich die gefährlichere Mannschaft. Über Konter schafft es allerdings immer, die halt irgendwie nicht so perfekt auszuspielen, so dass halt die Fortuna einfach noch weiter im Spiel bleibt und dann halt in der 84. wirklich eben noch auf 2-1 stellen kann. Ein Ball auf die rechte Seite, wo sich dann Cedric Itten durchsetzt und mal zur Grundlinie geht. Zu dem Zeitpunkt hat Fortuna dann ja mit Schmidt, Silla und Itten eben 3 Mittelstürmer auf dem Feld und eine ziemlich wilde Aufstellung. Da ist irgendwie auch schwer nachzuvollziehen, wie das eigentlich genau funktionieren soll, aber es funktioniert halt irgendwie einigermaßen, auch weil Dresden sich halt irgendwie komplett auf diesen Abwehrkampf halt eigentlich einlässt und man eben auch einfach sehr, sehr viele weite Bälle nach vorne schlägt. Ja, also Itten kann sich bis zur Grundlinie durchtanken und schlägt dann halt eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Rasmussen zum 2-1 einnickt.
Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht irgendwie der Grund ist zu sagen, ah ja, hat er jetzt die halbe Stunde genutzt, hat dann das Tor gemacht, hat auch sonst für Belebung gesorgt, weil genau das sollte jetzt erstmal seine Rolle sein. Also für mich hat sich hat Rasmussen schon belebend gewirkt aufs Spiel, nicht nur wegen des Tors, aber er hat jetzt nicht die absolute Empfehlung ausgesprochen, wieder von Anfang an zu spielen.
Ist aber momentan in dieser Saison der am schnellsten gemessene Fortuna bisher tatsächlich. Ist, glaube ich, so ungefähr auf Platz 40 der schnellsten Zweitligaspieler. Dann gibt's noch Hetwa auf Platz 42 oder so und Rossmann ist irgendwie auf Platz 85. Also wir haben unsere 3 schnellsten Spieler sind Platz 40, 42 und 85. Das möchte ich auch nochmal anmerken. Deswegen bringt Rasmussen zumindest auch was rein, was wir sonst nicht so viel auf dem Platz haben. Und es ist schon auch ein bisschen Tempo. Deswegen mein Credo, der muss irgendwie wieder funktionieren. Wie das jetzt klappt, weiß ich nicht genau. Braunschweig hat, sorry, das muss ich noch ganz kurz dazu sagen, Braunschweig hat 3 in den Top 10 der schnellsten Spieler. Also es heißt auch nicht, dass wenn man schnelle Spieler hat, hat man dann gleichzeitig auch Erfolg. Aber trotzdem schon bemerkenswert.
Ja, das hat man auch bei dem Spiel gegen Braunschweig gesehen. Also das kann ich mich noch erinnern. Die haben immer blitzschnell umgeschaltet. Wenn die einen Ball bekommen haben, dann ging es halt mit Pfeilgeschwindigkeit nach vorne. Also das hat man bei Braunschweig auch gesehen. Das ist ja auch genau deren Ansatz. Das ist anscheinend nicht unser Ansatz diese Saison. Aber was unser Ansatz diese Saison ist, ist ja sowieso eine große Frage.
Ja, bei Braunschweig steckt halt wirklich einfach auch ein klares Konzept dahinter. Das ist ja bei uns jetzt wirklich nicht so. Und trotzdem kann man natürlich irgendwie dann auch nochmal anfügen, dass halt, also ich weiß nicht, wie viele Minuten Rossmann diese Saison gespielt hat, aber es können nicht viele gewesen sein. Bei Hetwa sind es vielleicht ein paar mehr, aber auch der ist ja eigentlich fast die ganze Zeit verletzt. Also theoretisch haben wir diese Leute halt schon und ich glaube, wenn die mehr spielen würden, würden die halt auch ein bisschen weiter da vorne auftauchen. Ja, die sind schon auch weit schneller als Rasmussen. Warum die halt allerdings, warum ausgerechnet das Schicksal und das Pech und die Vorhersehung sich verschworen haben, dass ausgerechnet diese Spieler sich verletzt haben, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt und das ist sicherlich eine Thematik, über die wir wahrscheinlich jetzt in ein paar Minuten irgendwie nochmal länger sprechen werden. Vorher müssen wir dann aber doch nochmal...
ich finde das, ja.
Ja, also müssen wir halt wieder nochmal kurz
über diese... Nö, ich würde das Spiel abschließen jetzt noch, ja.
Ja, genau, aber da müssen wir halt eben nochmal kurz über diese Schlussphase sprechen, also die ja auch eine sehr, sehr kuriose gewesen ist. Also das war ja sowieso schon relativ wild, wie es da hin und her ging. Und dann kommt es dann halt eben zu dieser Szene, wo sich halt der Dresdner Torwart verletzt, das Spiel lange unterbrochen werden muss, wirklich auch schwer verletzt. Also ich glaube, da kam jetzt auch heute die Nachricht, dass er halt viele Monate ausfallen wird, irgendwie ohne Gegnerkontakt. Also ich glaube, die Szene ist ja sogar direkt nach einem Abschluss von Kastenmeier und hätte irgendwie noch viel, viel gefährlicher werden können, wenn irgendwie der Dresdner Verteidiger nicht relativ nah zum Mann steht. Und letztendlich prallen dann auch irgendwie dann in der nächsten Szene Kastenmeier nochmal mit einem Gegenspieler zusammen. Da sah es dann wirklich ja für einen Moment so aus,
als hätten
beide Mannschaften mit einem Feldspieler im Tor weiterspielen müssen. Das ist dann glücklicherweise nicht der Fall. Das ist halt, wie dann zeitgleich irgendwann zu dieser rassistischen Beleidigung kommt. Das haben wir dann irgendwie am Fernsehen gar nicht mitbekommen, aber so oder so. Wirklich auch einfach absolut quälend, diese Schlussphase, weil einfach so viel auf dem Spiel steht, aber eigentlich kaum Fußball gespielt wird.
Und ja. Schon irgendwie das Aufbäumen bemerkt, aber es ist halt ja im Endeffekt nicht erfolgreich und ja auch nicht von hochkarätigen Chancen. Also es gibt noch diese eine Dings, wo Rasmussen irgendwie scharf abschließt in der Schlussphase, wo Danny Schmidt sich hätte reinwerfen können sollen, der dann aber im Abseits gestanden hätte. Das ist, glaube ich, die größte Chance, die dann noch so entsteht. Und ja, ansonsten irgendwie
ja.
Ein seltsamer Ausklang.
Ja. Trotz allem wäre es ja schlussendlich auch ein äußerst glücklicher und unverdienter Punkt gewesen. Also insgesamt war das schon ein blutleerer Auftritt von Fortuna, würde ich sagen.
Ja, man ist ich konnte das jetzt nicht für dieses Spiel leider nachvollziehen, aber generell sieht man auch, dass man als Fortuna in dieser Saison bei den Sprints auf dem Relegationsrang nach unten steht quasi und bei den intensiven Läufen sogar letzter ist. Und da sind dann die 5 Kilometer weniger gelaufen, vielleicht auch gar nicht so dramatisch, wenn du das Gefühl hast, da fehlt's eigentlich. Es fehlt daran viel eher, weil 120 Kilometer sind die gelaufen. Das ist schon nicht schlecht, so, das ist schon ein guter Wert. Ja, Dresden ist noch mehr gerannt, aber Fortuna hatte auch mehr Ballbesitz, das heißt, Dresden musste vielleicht ein bisschen mehr hinterherrennen, um Pressing zu spielen und so. Aber eben diese Intensität geht der Fortuna einfach ab und da war schon meine Hoffnung, dass Markus Anfang das irgendwie besser hinkriegt. Vielleicht auch nur wegen diesem einen beschissenen Video, wo er gesagt hat, wir machen ab jetzt alles im Sprint. Kurz nachdem er als neuer Trainer vorgestellt wurde. Aber ja, wollen wir das Spiel abschließen und hiermit zur sportlichen und generellen Gesamtlage übergehen?
Ja, von mir aus können wir das gerne machen. Geht ja dann sowieso mehr oder weniger ineinander über jetzt. Weil du hast ja eben auch schon die jetzt erstmal die Ebene des Trainers angesprochen. Also wir haben ja im Verein jetzt auf vielen Ebenen halt irgendwie die Frage, wo man sich halt überlegen muss, wie geht's da weiter. Da ist natürlich irgendwie die Situation von Weber und Alofs, die ja stark in der Kritik stehen. Aber wir können ja vielleicht einfach jetzt erstmal rein auf der sportlichen Ebene nochmal über den Trainer reden, weil der ist jetzt halt wirklich auch schon einige Zeit da und ja, hat jetzt eben auch nicht nachhaltig bewiesen, dass das irgendwie eine gute Entscheidung gewesen ist, ihn da Daniel Thun beerben zu lassen. Also ich finde schon, dass man sagen kann, dass halt einiges unter Anfang besser geworden ist. Also die Spiele sehen schon besser aus. Also gerade offensiv ist es halt, ist das viel, viel besser geworden, hat man mehr Chancen. Und aber es ist jetzt halt eben auch nicht so eine große Veränderung zu sehen, dass man halt irgendwie sagen könnte, hey, das ist halt irgendwie gut genug. Und ich finde, die Leute, die jetzt halt sagen, dass man Anfang austauschen sollte, also jetzt einfach aufgrund von sportlichen Argumenten, die haben auf jeden Fall einen Case. Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt komplett dafür wäre, das zu machen. Aber viel davon hat auch einfach damit zu tun, dass es jetzt dann einfach schon der zweite Trainerwechsel in der Saison wäre. Aber Anfang vermittelt mir irgendwie, ja, es ist jetzt irgendwie auch niemand, der halt irgendwie mit seiner Persönlichkeit oder mit seiner Autorität halt irgendwie jetzt sowas Positives vermittelt. Und es ist einfach schwer, sich vorzustellen, dass man unter diesem Trainer jetzt irgendwie nochmal das Ruder herumreißen kann. Und das hat jetzt irgendwie auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun, dass jetzt die nächsten beiden Spiele wahrscheinlich sowieso zwei Spiele sind, wo wir eine ziemliche Rutsche bekommen werden.
Ja. Also, okay, mach du.
Also ich tue mich ein bisschen schwer. Also fangen wir mal vielleicht an mit der Perspektive von vor einer Woche. Da war dieses Spiel gegen Magdeburg, was man am Ende irgendwie zu seinen Gunsten entschieden hat. Und wir haben halt gesagt, dass Ergebnisse alles sind in diesem Moment. Weil ansonsten hätten wir letzte Woche schon angefangen, diese Diskussion zu führen, die wir jetzt führen. Jetzt hat man natürlich die Hoffnung gehabt, dass das irgendwas löst oder dass man vielleicht gegen Dresden nachlegt und dadurch in entspanntere Fahrwasser kommt. Man hat eher bestätigt, dass man halt diese Mannschaft ist, die man diese gesamte Saison schon ist, jetzt gegen Dresden. Erstmal soweit nicht so überraschend. Von daher tue ich mich ein bisschen schwierig, als erstes jetzt über Markus Anfang zu reden, weil es sind ja alles schon Entscheidungen der sportlichen Leitung, mit was für ein Kader man in die Saison gegangen ist und dann halt auch, welchen neuen Impuls man auf der Trainerbank hat setzen wollen. Und die sind halt alle gefloppt. Und von daher, wenn man jetzt nur über Anfang diskutiert, also wenn er gehen muss, dann ist es ein Teil von einer ganzen Riege, die jetzt
strukturell
gehen muss. Und da ist halt die Frage, ob, wenn man das jetzt alles in die Luft sprengt, da stelle ich mir halt die Frage, ob man dann halt noch irgendwo ein Ufer sieht. Auf der anderen Seite stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt halt in der Situation, was jetzt wirklich so mit die schlimmste sportliche Situation, an die ich mich jetzt so ganz konkret erinnern kann, Moment. Sportlich hattet ihr am Anfang noch auf die Preußer-Ära verwiesen, die dann durch Daniel Thun so gerettet wurde, diese Saison. Ich möchte eigentlich sagen, die schlimmste Vereinskrise in dem Sinne, dass es in der Preußer-Zeit zumindest eine Identifikation mit der Mannschaft gab, weil es einfach altgediente Spieler hatte. Die gibt's momentan auch nicht. Und das macht diese Gesamtsituation für mich so katastrophal. Und ob man jetzt an allen Ecken und Enden umbauen sollte, um das dann noch chaotischer zu machen, ist für mich halt die entscheidende Frage, die man sich momentan stellen muss, weil irgendwann wird man über die Saison reden und sagen, warum habt ihr so spät reagiert? Und natürlich ist da der Trainer immer das schwächste Glied, aber in der Gesamtbetrachtung dieser Saison gilt für mich erstmal die Betrachtung dieses Kaders, mit der auch ein Markus Anfang nicht irgendwie was zu tun hat. Der hat den Kader halt einfach übernommen.
Ja, also man könnte ja jetzt erstmal ganz nüchtern sagen, gut, wir schauen uns die Ergebnisse an und wir schauen uns irgendwie eine sportliche Entwicklung an. Da können wir, wie Lou ausgeführt hat, vielleicht ein paar kleine Verbesserungen sehen, ergebnistechnisch Katastrophe, und man hat ja ein gutes Spiel gegen Freiburg gehabt, vielleicht auch ein ganz gutes noch in Berlin. So, okay, aber ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob man nicht auch ein halbwegs gutes unter Tune hatte. Das heißt, ich sehe sportlich wenig Ertrag. So, was jetzt die Gründe dafür sind und ob man aufgrund dieser Gründe mit Markus Anfang weitermachen oder eben nicht sollte, das finde ich eben eine spannende Frage. Also beziehungsweise was die Gründe dafür sind, ich habe schon das Gefühl, wir sind uns da einigermaßen einig. Markus Anfang hat es eben auch nicht leicht mit diesem Kader und Daniel Thune hat es eben auch nicht leicht. Vielleicht sieht man das jetzt erst umso mehr, dass selbst mit einem neuen Trainer, wo nochmal ein bisschen durchgemischt wird und wo nochmal ein bisschen irgendwie anders so die Karten neu gemischt werden, sagen wir es mal so, dass dieser Effekt ja wirklich komplett verpufft ist. Man, ein Sieg und ein Unentschieden auf der Habenseite zu verbuchen hat. So, dass ich eben denke, dieser Kader, ja, irgendwo, ich weiß nicht, ob es in der RP stand, die Untrainierbarkeit der Mannschaft ist anfangs einziges Schutzschild. Das fand ich irgendwie ganz schönen Ausspruch. Und das sehe ich aber ähnlich. Und vielleicht sprechen wir jetzt darüber, warum und wann man die sportliche Führung entlassen sollte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sollte dieser große Umbruch in der Führungsriege jetzt im Winter kommen, auch eine neue sportliche Führung, gegebenenfalls schon einen neuen Trainer auch ranholen könnte und vielleicht sogar sollte.
Ja, da stimme ich dir zu, aber halt in der Reihenfolge, weil ich keine Lust habe, dass die momentane sportliche Führung einen 100%. Weiteren Trainer für diese Situation sucht und weitere Verstärkungen im Winter sucht, weil da sind sie halt gescheitert. Ja. So.
Ja. Also auch da noch ganz kurz. Also das war ja auch Klaus Allofs Plan mit der Neuvorstellung von Markus Anfang. Zuerst stabilisiert er jetzt die Mannschaft und dann gucken wir, ob wir gegen Ende des Jahres halt wieder oben dran sind. So. Also auch Markus Anfang wurde nicht geholt, um diese Mannschaft aus dem Abstiegskampf zu befreien, so. Oder nicht aus dem Abstiegskampf zu befreien, sondern den Abstiegskampf erfolgreich zu gestalten. So, auch das wurde da so, und vielleicht ist er dann dafür eben auch nicht der Passende. Weiß ich nicht, aber ja.
Ja, ich würde auch gerne nochmal das bekräftigen, was Tim gesagt hat. Also auf gar keinen Fall sollte jetzt die derzeitige sportliche Leitung nochmal einen Schuss bekommen, den neuen Trainer auszusuchen. Vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, welche Trainer die bisher ausgesucht haben, ne? Also das war Anfang, das war Preußer, und zu Thune musste man halt wirklich gezwungen werden, weil halt Uli Forte damals abgesagt hat, der ja dann kurze Zeit später mit einem Schnitt von 0,0 Punkten halt bei Bielefeld entlassen wurde, als er seine Chance in der zweiten Liga bekommen hat. Also man hätte da, wenn man den eigenen Willen bekommen hätte, hätte man dort wirklich dreimal komplett daneben gelegen. Und gerade in der jetzigen Situation weiß ich nicht, ob da wirklich ob da einfach ausreichend Kompetenz dafür da ist, um halt da irgendwie den richtigen Trainer auszusuchen, weil das hat man einfach jetzt nicht bewiesen, und man wird halt eben auch vor allen Dingen einfach langfristig mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach nicht mehr zusammenarbeiten, weil sich ja schon einfach sehr, sehr starke Gerüchte darum ranken, dass man halt jetzt endlich auch ja im Verein und natürlich besonders im Aufsichtsrat jetzt auch zu der Meinung gekommen ist, dass man sich wahrscheinlich trennen sollte von Alofs und wohl eben auch von Christian Weber. Der Vertrag von Alofs läuft zum Ende der Saison aus. Man wollte eigentlich jetzt in dieser Phase die Entscheidung treffen, ob man den auslaufen lässt oder ob man vielleicht sogar verlängert, aber ja, ich glaube, das, was wir im Augenblick eben von der Mannschaft sehen und eigentlich fairerweise auch das, was wir halt in den letzten Jahren gesehen haben, sind halt eben ja, größtenteils halt eben Anhaltspunkte dafür, dass man eben diesen Vertrag auf jeden Fall nicht verlängern sollte. Und dann ist eigentlich auch gut. Und gerade wenn wir uns ja die dramatische Situation aktuell angucken, ist es eben sehr gut, wenn man dann diese Entscheidung so früh trifft wie möglich, damit dann halt eben ja halt auch schon eine mögliche neue sportliche Führung am besten nicht nur den Kader für 26, 27 baut, was ja sowieso wahrscheinlich heißen wird, halt eben zweigleisig zu planen für zweite und dritte Liga, sondern eben am allerbesten eben jetzt auch schon das Wintertransferfenster zu verwalten hat, wo ja dann doch einiges an Geld bereitgestellt werden soll, um halt eben diesen absoluten Super-GAU irgendwie zu verhindern, in die dritte Liga eben abzustürzen.
Ja, und da ist halt die Frage, wenn das eine neue sportliche Leitung bewerkstelligen soll, dann müssen ja die Gespräche auch für Winterneuzugänge eigentlich jetzt im Dezember schon intensiviert werden, ob man sich da noch so viel Zeit lassen kann. Also im Prinzip müsste man doch dann eigentlich jetzt die momentane Situation beim Schopfe ergreifen und schnell zu einer Lösung kommen.
Ja, ich glaube, das sind wahrscheinlich auch
eine Lösung auf der Hand haben.
Ja. Also das scheint ja auf jeden Fall nicht so zu sein. Also man scheint ja schon noch eher überrascht davon zu sein, was ja irgendwie fast schön amüsant ist, dass man anscheinend nicht darauf vorbereitet gewesen ist, sondern anscheinend ja irgendwie wirklich auch fest daran geglaubt hat, dass sich irgendwie diese ganze Situation irgendwie wie durch ein Wunder nochmal verbessert. Ja, also ich glaube, dass ich vermute fast, dass jetzt im Dezember im Verhältnis eher weniger Gespräche geführt werden mit sich anbahnenden Transfers. Also natürlich ist es gut, wenn man das irgendwie machen kann, aber ich glaube, dieses Januar-Transferfenster funktioniert viel wie so ein August-Transferfenster. Ne? Also da, wo man halt lange Gespräche geführt sind, halt irgendwie diese Kerntransfers, die man halt irgendwie macht im Mai, Juni, wo man dann halt eben die Leute irgendwie zusammen hat fürs Trainingslager und das, was dann irgendwie im August und im Januar passiert, sind dann halt so Sachen, wo man halt dann irgendwie, glaube ich, relativ schnell irgendwie agieren muss, weil einfach gerade irgendwo eine Möglichkeit halt entsteht. Aber da hat man halt viel weniger so eine Möglichkeit, langfristig zu planen und eben auch langfristig was anzubahnen, weil das oft einfach ja halt Situationen sind, wo es einfach auf ein schnelles Handeln ankommt. Und ja, ich meine, idealerweise hat man halt irgendwie schon ein paar Leute identifiziert, die man gerne holen würde. Also es war jetzt ja auch zu berichten, auf was für Attribute halt die noch derzeitig im Amt sich befindende sportliche Leitung Wert legt, dass man jetzt noch ein weiteres Mal, ich meine, es ist natürlich auch absolut richtig, das zu machen, dass man noch ein weiteres Mal für die Außenverteidigerposition für beide links und rechts halt irgendwie jemanden verpflichten möchte. Und ja, dass man halt Zweitliga-Erfahrung reinholen möchte. Also halt alles das, was man halt über die letzten Jahre immer und immer wieder versäumt hat. Aber das sind natürlich alles eben Sachen, gerade das mit der Zweitliga-Erfahrung, das ist schon... Und
Führungsqualität.
Ja, und Führungsqualität, richtig, genau. Das ist halt alles nicht so einfach jetzt zu finden, ne? Also du kannst natürlich immer noch überall irgendwo Spieler herholen, die jetzt auch wieder wenig Spielpraxis haben. Also im Grunde genommen die Spieler, die du jetzt halt bekommen kannst, sind alle Spieler, die jetzt halt die jetzt in der Vergangenheit wenig gespielt haben, keine Spielpraxis haben, vielleicht irgendwie auch aus einer Verletzung kommen. Also eigentlich genau das, was uns halt gerade in diese Lage hineingeritten hat, in der wir uns befinden, und da brauchen wir eigentlich weniger von und nicht mehr.
Wie viele Zweitligaspieler hat denn Danny Latze eigentlich und hat der Führungsqualität? Sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Vierte bestimmt, ja. Aber ich meine, die zweite braucht ja auch noch, brauchen sie ja, müssen sie ja um Klassenerhalt kämpfen. Also ich glaube, wenn Fortuna in der dritten ist, kann man sich nicht leisten, einen Viertligisten noch zu, als Zweitmannschaft zu unterhalten.
Ja, ja. Also ist, ja. Wir fassen mal zusammen. Erster Advent, der Baum brennt. Und ich habe überhaupt gar keinen Bock gerade auf die Fortuna und ich weiß auch nicht, wie man aus dieser Situation momentan elegant wieder herauskommt. Und deshalb, was ich am Anfang der Sendung schon mal gesagt habe, bin ich wirklich gespannt, wie wir am Ende der Saison hier sitzen und genau diese Phase dieser Saison am Ende, vom Ende her bewerten werden. Also es kann sein, dass man irgendwie im gesicherten Mittelfeld gelandet ist, aber es kann halt auch einfach der absolute Schiffbruch sein und vielleicht halt auch über viele Saisons die Weichen für diesen Verein stellen. Und aus dem Grunde bin ich jetzt eigentlich dann doch für die große Lösung, weil ich glaube, gerade steht extrem viel auf dem Spiel. Auch insgesamt so. Ich bin sehr gespannt, was das nächste Fortuna für alle Spiel unter den Vorzeichen macht und wie der Ausverkauf der Fanartikel so läuft. Ich bin sehr gespannt.
Der Weihnachtsverkauf. Ja, also ich möchte dir da auch dem, was du ganz am Anfang gesagt hast zur Situation, also so dramatisch wie jetzt ist die Situation auch unter Preußer nicht gewesen, weil man eine einigermaßen stabile Gesamtsituation hatte. Jetzt ist ja wirklich, zumindest ja auch aus unserer Sicht, und wir haben ja viel Kritik schon auch an Alofs und Weber in den letzten Jahren immer mal wieder von uns gegeben. Dann sagt Borgerding, natürlich kommen ihm irgendwie die Erfolge ein bisschen zu kurz, die Klaus Allofs quasi denen Klaus Allofs den Weg bereitet hat. Und da ist natürlich diese Relegationssaison, das ist ja virtuell eigentlich schon eine Aufstiegssaison, so, muss man ja wirklich sagen. Da hat es ja tatsächlich auch einmal sehr gut funktioniert, aufgrund einiger Ausnahmekicker, die da alle beisammen waren. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Trotzdem haben wir ja generell auch nicht Unrecht damit, dass wir seit 2020, da haben wir eine Folge veröffentlicht, die wir Beuteschema mal Kreuzbandriss nannten, dass wir kritisieren, dass man Leute holt, die einfach nicht fit sind. Und das ist jetzt, glaube ich, unter anderem, also ich meine, es gibt wahrscheinlich auch noch persönliche, wie ist die Persönlichkeitsstruktur im Kader und so, das scheint ja auch alles überhaupt nicht zu passen. Wenn man jetzt sagt, man sucht nochmal Führungsstärke und so, das ist jetzt irgendwann, also dass man jetzt gerade, ich das Gefühl habe, jetzt fliegt es uns halt wirklich komplett um die Ohren, dass wir jahrelang immer diese Art von Transfers getätigt haben, wo das Risiko einfach sehr hoch ist, dass das passiert, dass irgendwann dann zu viele Leute nicht wirklich fit sind.
Ja, und das ist ja wirklich auch alles gut. Und
dass du zu viele Leute hast, die mit 20 gehört haben, du wirst Superstar, oder mit 19 und die man dann mit 21 bei der Fortuna sind, kann gut laufen. Siehe Zjollis, muss aber auch nicht. Siehe Rasmussen. Und da gab es ja auch immer Beispiele von Leuten, die nicht gezündet haben, obwohl sie so vielversprechend waren.
Genau, und ich finde halt auch, es ist sehr schön, wenn Borgerding nochmal irgendwie auf die Erfolge verweist. Aber ich meine, wir wissen ja auch alle, welche Spieler Alofs verpflichtet. Das kann halt irgendwie mal funktionieren in einer Saison, aber meistens funktioniert es halt eben größtenteils nicht. Und die Erfolge, die Fortuna gehabt hat, das war halt immer auf der Basis dieses großen Kerns dieser Mannschaft, die man jetzt halt einfach sehr, sehr viele gehabt hat, viele Jahre gehabt hat. So, das ist einfach immer die Basis gewesen, von der man aus operiert hat. So, und es hat mal besser funktioniert und mal nicht. Da hat man vielleicht mal auf dem Transfermarkt mal irgendwie ein, zwei Mal ganz, ganz gut gelegen mit diesen Lotterietickets, die Alofs da kauft. Aber als es jetzt eben das allererste Mal wirklich eigentlich darauf ankam, wirklich mal gestalterisch tätig zu sein und halt wirklich eine Mannschaft zusammenzustellen, weil es halt wirklich darum ging, dieses Jahr irgendwie einen Umbruch zu moderieren. Da hat man halt einfach schnell gesehen, dass er dazu halt nicht in der Lage ist. Ich finde eigentlich fast noch dramatischer immer noch die letzte Saison. Also ich glaube, die 24-25er Saison, da standen wir nach dem ersten Saisonviertel auf Platz 1, halt nur mit Spiel, also völlig ohne Neuzugänge, die wir eingesetzt haben. Wenn da die Neuzugänge, wenn da ein paar von funktioniert hätten, wären wir, glaube ich, letztes Jahr auf jeden Fall auch aufgestiegen. Das wird, glaube ich, für mich immer fast das größere What-If bleiben in meinem Kopf als diese Relegation. Und jetzt sieht man halt einfach, ne, wenn es dann wirklich mal darum geht, wirklich eine Mannschaft zusammenzubauen, dass halt einfach da für die zweite Liga halt einfach die Kompetenz nicht da gewesen ist und nicht da ist. Und deswegen ist es meiner Meinung nach gerade auf dieser Ebene super wichtig, dass wir da halt einen schnellen Neuanfang halt eben wagen, gerade weil es eben auch wichtig sein wird, möglichst schnell halt die richtigen Ansprechpartner zu haben auf dem Transfermarkt, möglichst schnell halt irgendwie auch handlungsfähig, theoretisch wieder auf der Trainerposition zu sein, wenn man da nochmal einen Wechsel vornehmen will, aber halt auch einfach wieder einfach ein bisschen mehr Führungsstärke halt im Verein zu haben, weil wir haben halt einen Trainer, der eigentlich mehr oder weniger schon eine Lame Duck ist. Wir haben halt die sportlich verantwortliche Führung, die halt eigentlich beide eine Lame Duck sind. Wir haben halt den Vorstandsvorsitzenden, der halt irgendwie mit einem Bein aus der Tür ist. Also wir haben halt irgendwie mit Daniel Thune das Gesicht des Vereins halt vor ein paar Wochen entlassen erst. Also es ist irgendwie ganz, ganz schwer.
Wir haben unseren, und dann noch
eigentlich gerade Fortuna
ergänzen.
Der verkörpert Fortuna. Ja. So, und
genau, wenn du dann noch das ergänzt, was Tim vorhin gesagt hat, du kannst gleich weiterreden. Cello, Hoffmann, die ja wirklich quasi auch so durch die Hintertür verabschiedet wurden, dass man Siebert verkauft, ist alles in Ordnung. Also wo aber auch ja Führungspersönlichkeiten weg sind, es sind einfach wirklich, also es gibt ja ein so großes Führungsvakuum, während die Planstellen sind besetzt, sagen wir es so, ne? Aber sie sind nicht ausgefüllt. Es gibt ja wirklich einfach nur noch wenig. Es gibt Zimbo, der viel verletzt ist. Es gibt Kastenmeier, Oberdorf, die irgendwie
Zimbo ist vorbei. Es ist über
einen, ja, aber der geht trotzdem irgendwie, der ist ein Mental Leader, würde ich sagen. Also ich spreche jetzt so von so einem Führungsanspruch in der Fortuna, also so im Gesamten. So, und da komme ich halt auf ungefähr die drei. So, Kastenmeier, Oberdorf, Zimbo.
Ja. Also, es ist ja schon ganz interessant, weil wir uns ja im Prinzip seit 7 Jahren hier zu Wort melden und uns halt auch einfach jahrelang an Klaus Allofs abgearbeitet haben, auch zu Recht. Und das Ganze, was sich heute abspielt, wirkt ja schon so wie so ein Roundup seiner Wirkungszeit bei Fortuna, wo noch gar nicht klar ist, dass sie vorbei ist. Aber wir spüren das alles. Aber ich bin sehr gespannt, wenn man jetzt einfach mal das Bild betrachtet, was sich momentan ergibt, dass wir irgendwie vor so einem kurzen Tabula Rasa Moment stehen. Dann ist ja dieser Verein Fortuna Düsseldorf wird dann übergeben in der jetzigen Situation und ich bin sehr gespannt, wie attraktiv das eigentlich ist. Für Klaus Allofs hatte das ja auch viel mit seiner Vita zu tun. Wer möchte denn eigentlich Klaus Allofs momentan beerben und vielleicht in ein realistischere Fahrwasser, die nicht immer irgendwie erste Liga mitdenkt, führen? Da bin ich mal gespannt, wie man da auch bekommen kann. Also das ist ja auch so eine Frage, die ich mir momentan sehr doll stelle, weil es jetzt bald ernst wird.
Ja, finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Weil ich sehe es nämlich auch so, dass es halt sehr, sehr schwierig werden wird, da halt jetzt irgendwie wirklich fähige Leute zu bekommen, weil man jetzt einfach viele Jahre diesen Schritt halt verschlafen hat, als wir als Fortuna Düsseldorf wirklich noch in einer guten Position waren, als wir halt einen guten Kern hatten, als wir ja einfach auch zu den Top-Teams der Liga gehört haben. Und da ist jetzt wirklich die Frage, wer tut sich das an und steht dann halt irgendwie eventuell nach einem halben Jahr Arbeit halt vor einem kompletten Scherbenhaufen. Finde ich mir sehr, sehr, sehr schwer vorzustellen, dass man da wirklich ja Top-Leute bekommen wird. Also wenn ich sehe, welche Namen hier durch die Presse laufen, dann denke ich, also da sind sehr, sehr viele, die können wir uns halt komplett abschwingen. Und das Gleiche gilt ja irgendwie auch, wenn wir jetzt nochmal den Trainer wechseln, ne? Also da gibt es halt auch, da sind wir auch nicht mehr in derselben Situation wie halt vor der Anfangverpflichtung. Und ich meine, es gibt ja auch immer noch die viele Leute, die jetzt ja auch zu Recht darauf hinweisen, dass Daniel Thune noch unter Vertrag steht und dass man ja wahrscheinlich zuallererst mal den fragen sollte. Ich will ja jetzt gar nichts dazu sagen, ob das halt irgendwie sportlich vernünftig wäre. Da denke ich ehrlicherweise einen Tag so drüber und einen anderen Tag anders. Aber ich kann mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass Daniel Thune sich das antut. Also ich glaube, das ist eine Idee, die sollten wir einfach ganz, ganz schnell begraben.
Ich denke, es ist nicht falsch, einen Anspruch zu haben, als Fortuna Düsseldorf aufzusteigen in die erste Liga. So, das finde ich schon okay. Aber genau, die Herangehensweise, wie man das anstellt oder wie man es versucht, haben wir ja wirklich zu Genüge in Frage gestellt und kritisiert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Daniel Thune Bock hat. Auf der anderen Seite ist es schon wieder so eine, dann wird man wieder zum Romantiker. Dann denkt man, dann holen die jetzt irgendeinen so einen coolen, freshen Sportvorstand, der irgendwie einen Fünfjahresplan aufsetzt und sich irgendwie überlegt, wie man Schritt für Schritt sich irgendwie verbessert und aufstellt und wie die Fortuna weiter wachsen kann und vielleicht auch Fortuna für alle beibehalten kann, wie auch immer. Und dass Daniel Thune dann auf dieses neue Projekt richtig Bock hat, man die Hälfte der Mannschaft, Hälfte der Neuverpflichtungen im Winter los wird und dafür neue Leute verpflichtet. Also, vielleicht ja Cello einfach zurückholen. Der ist, glaube ich, noch. Der kommt jetzt bestimmt auch am nächsten Wochenende mit nach Düsseldorf gefahren. Mit seinen Kollegen aus der ersten Mannschaft.
Ja, ich wollte einfach diese Gedanken in dieser Sendung nochmal geteilt haben, dass ja im Prinzip eigentlich in den Jahren des Niedergangs oft halt Spieler, Ex-Spieler oder also einfach dem Verein verbundene Leute in solche Ämter gespült werden, weil sie sagen, ja, ich habe jetzt noch ein Herz für den Verein aus meiner großen Verbundenheit zu Fortuna Düsseldorf. Und da sehe ich jetzt halt genau dieses Erbe von Alofs, das hätte man vielleicht dann an einer anderen Stelle im Prozess rund um die Fortuna besser weitergeben können als in dieser jetzigen Situation. Das würde ich einfach mal ganz groß in Frage stellen, dass das momentan ein absolut attraktiver Job ist. Ansonsten möchte ich noch festhalten, weil dann reicht's mir eigentlich auch mit der momentanen Orakelei. Das will ich nochmal rausstreichen, dass Moritz für einen Fünfjahresplan und für Weiterwachsen ist. Das solltet ihr euch alle merken.
Nachhaltiges Wachstum.
Nachhaltig, ja, sehr schön. Da haben wir alle Buzzwords zusammen.
Wobei mit Fünfjahresplan kannst du die Leute ja eher jagen, würde ich sagen.
Ja, ich erinnere mich noch an so 10-Jahrespläne hier in Berlin, von daher, das hat mal ein gewisses Geschmäckle.
Ja, ich bin, glaube ich, auch leer genug, um nicht weiter über das Thema reden zu wollen. Hast du noch abschließende Worte, Lou? Oder möchtest du uns schon was zum nächsten Gegner erzählen?
Nee, also ich glaube, ich bin genau wie du jetzt auch für den Moment irgendwie leer geredet und freue mich dann in den nächsten Themenpunkt mit guter Laune springen zu können. Weil, ja, so schlecht es jetzt irgendwie die letzten Wochen gelaufen sein mag, die Zukunft sieht jetzt auch nicht unbedingt besser aus, weil ja, ich meine, wenn wir die ganz kalte Bestandsaufnahme machen, mittlerweile haben wir die schlechteste Offensive der Liga und ja, und das bedeutet, wir spielen dann jetzt gegen die beste Mannschaft der Liga. Schalke hat mit einem 2-1 Sieg gegen Paderborn vor eigener Arena den Spitzenplatz erobern können und ja, bringen, glaube ich, 20.000 Leute mit in unsere Arena. Also da ist die Stimmung super. Also die Vorzeichen könnten eigentlich nicht gegensätzlicher sein. Allerdings erinnert sich Schalke wahrscheinlich auch noch ganz gut, wie es halt die letzten Jahre gewesen ist. Da haben sie, glaube ich, zweimal so eine Saison gespielt, wie wir sie dieses Jahr spielen. Vielleicht kann es das ja auch ein bisschen Hoffnung geben, aber ja, aber im Aktuellen, glaube ich, ist das wirklich von einer großen Hoffnungslosigkeit auf unserer Seite eher geprägt. Also ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, als dass Schalke uns da komplett auffressen wird. Ja, wer ist dafür verantwortlich, dass Schalke diesen riesen Höhenflug halt im Augenblick umsetzen kann? Man könnte natürlich sagen, der Star ist der neue Trainer, nämlich Miron Muzulic. Übrigens da vielleicht auch nochmal ein kleiner Rat an Markus Anfang. Bei dem kann man auch nochmal Nachhilfe nehmen, wie man sich verhält, wenn der eigene Spieler rassistisch beleidigt wird. Das ist dem Schalker Spieler Antwi Ajay passiert beim DFB-Pokalspiel in Cottbus im August. Da hat Miron Muzulic genau die richtigen Worte getroffen, fand ich, hat mich damals schon sehr, sehr beeindruckt, fand ich super, also kann sich Markus Anfang gerne nochmal anschauen, wie man sich da gut verhält. Ja, ansonsten hat mir der Name vor der Saison gar nichts gesagt. Ich habe auch nicht viel Optimismus in mir gehabt, dass Schalke dieses Ruder irgendwie rumreißen kann, dass man da eine Trendwende schafft. Aber ich glaube, ich habe Schalke vor der Saison auf einen der drei Abstiegsplätze getippt. Allerdings wusste ich da zum Beispiel noch nicht, dass Muzulic bei seiner vorletzten Station, nämlich bei Cerle-Brügge, rein den Werten nach das beste Pressing in den größeren, also nicht den fünf großen, sondern insgesamt den größeren Ligen Europas hatte. Und genau das hat er jetzt bei Schalke eben auch wieder umsetzen können. Schalke hat mit großem Abstand das beste Pressing in der Liga. Und setzt das halt einfach unglaublich konsequent um. Es ist also einfach eine Mannschaft, die ganz, ganz wenig auf Ballbesitz setzt, die sehr, sehr tief zurückfällt, aber halt einfach quasi bei gegnerischem Ballbesitz den Gegner kontrolliert, während der Gegner den Ball hat. Einfach nur dadurch, wie sie anlaufen, wie sie verschieben. Also es ist einfach richtig gut aufeinander abgestimmt. Schalke hat den wenigsten Ballbesitz in der Liga. Schalke hat auch die schlechteste Passquote in der Liga, hat da sogar 5% weniger als Platz 17 mit 74%. Also nur 3/4 aller Pässe von Schalke kommen überhaupt irgendwie zum eigenen Mann. Das ist schon ein sehr, sehr geringer Wert, aber daran sieht man halt eben auch, wie dieser Spielstil halt eben angelegt ist, ne? Ballgewinn und eben sofort vertikal nach vorne. Und ansonsten spart man halt eben auch viele Kräfte und wartet halt eben auf den richtigen Moment, um halt eben zuschlagen zu können. Auf der anderen Seite ist man eben auch bei Werten, die halt eben die Intensität ausdrücken, sehr, sehr weit vorne. Also was natürlich super wichtig ist, dass man auf Platz 1 der gewonnenen Kopfballduelle ist. Nicht zuletzt deswegen hat man auch 50% aller eigenen Tore aus Standards heraus erzielt. Man ist Erster bei den Fouls, man ist Zweiter bei den gelben Karten, man ist Zweiter bei den Sprints und Dritter bei den intensiven Läufen. Also wie ich halt schon gesagt habe, Schalke ist halt wirklich eine Mannschaft, die dich halt in Grund und Boden läuft und kämpft. Und ich glaube, wir können uns alle ausmachen, was das halt mit einer Fortuna, die so auftritt, wie in den letzten Wochen eventuell anstellen könnte. Auch wenn Schalke ganz, ganz selten mal höher als mit einem Tor Unterschied gewinnt, glaube ich, gibt es da am Freitag halt schon auch die Möglichkeit dazu, dass das durchaus höher ausgehen könnte. Ja, und um den Dolch noch ein bisschen später, noch ein bisschen tiefer reinzustoßen, wenn wir jetzt nochmal auf die Spieler schauen, die bei Schalke für diesen Höhenflug verantwortlich sind, kommen wir nicht umhin, über Sofian El-Faouzi zu sprechen. Und das, ja, das tut uns Fortuna natürlich ganz, ganz besonders weh. Bis zum Sommer 2024 noch bei uns in der zweiten gewesen. Dann hat man ihm keine Perspektive aufzeigen können, wechselt dann ablösefrei zu Alemannia Aachen, ist da sofort bester Spieler seiner Mannschaft, einer der besten Spieler der dritten Liga, wechselt dann jetzt im Sommer zu Schalke, ist da auch sofort bester Spieler der Mannschaft und ja, und viele sagen halt auch im Augenblick der beste Spieler der zweiten Liga. Hat einfach einen unfassbaren Aktionsradius, läuft die zweitmeisten Kilometer ligaweit, hat die zweitmeisten intensiven Läufe, hat die bei der Kicker-Durchschnittsnote ist er, glaube ich, der zweitbeste Feldspieler und ist einfach überall zu finden und ist halt einfach einer von diesen Spielern, die halt diese Ballgewinne halt erzwingen, also die Doppelsechs bei Schalke mit Schallenberg als Abräumer und eben mit El-Faouzi so ein bisschen dieser Box-to-Box Achter, der aber halt einfach überall zu finden ist, funktioniert super gut, aber ja, ich glaube, El-Faouzi sticht da halt einfach aus einer Schalker Mannschaft, wo einfach viele einen Riesenschritt gemacht haben, nochmal ganz besonders hervor. Ja, und in der Offensive noch ein weiterer alter Bekannter von uns, natürlich Kenan Karaman. Ich glaube, da muss ich jetzt den Spielertyp nicht nochmal besonders vorstellen, war am Anfang der Saison verletzt, ist jetzt aber auch wieder mit dabei und fängt jetzt auch an, regelmäßig zu treffen mit einem Moussa Sila, den Schalke überraschenderweise im Sommer hat halten können, hat man eben noch so einen Stürmer, der eigentlich auch absolut prädestiniert dafür ist, mit diesen vertikalen Bällen in die Tiefe nach dem hohen Ballgewinn halt eben sofort gefährlich zu werden, hat man wirklich zwei super gefährliche Leute und dann kann man eben auch nochmal darauf hinweisen, dass jetzt eben unter dem neuen Trainer auch wirklich einige junge Talente aus der knappen Schmiede halt Einsätze bekommen und sogar eben auch zu Stammspielern geworden sind. Also es gibt mit Mejand Ayhan, der, glaube ich, der Cousin von Kahn ist, der rechte Innenverteidiger und dann eben auf den beiden Schienen drei Spieler, die diese Saison erst ihr Profidebüt gegeben haben und jetzt aber schon Stammspieler sind. Das sind dann nochmal auf der linken Schiene Vitali Becker und 20 Jahre erst alt und eben auf der rechten Schiene Mika Valentovic, erst 17 Jahre alt. Wie gesagt, alle drei erst in dieser Saison eben auf Profi-Level debütiert und ja, eben auch Spieler, die halt gerade eben Valentovic und Becker auf den Schienen, die sau viel Speed haben und ja, vor allen Dingen auch einfach 90 Minuten komplett marschieren können. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn man sich die Ergebnisse von Schalke anguckt, meistens gewinnen die 1-0 oder 2-1, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass das halt viel, viel, viel höher ausgehen könnte, wenn Schalke es halt wirklich darauf anlegt, einfach weil genau das, was Schalke halt gut macht, ja absolut genau die Schwächen bespielt, die Fortuna halt gerade hat.
Ich würde da, danke für diese schöne Einführung in das kommende Debakel. Ich würde aber noch hinzufügen, dass man mit Brian Lassme auch den schnellsten Spieler der Liga zur Verfügung hat, was ja hervorragend passt in dieses schnelle Umschaltspiel. Das Einzige, worauf man doch irgendwie hoffen muss, ist, dass man ganz doll versucht, nicht ins offene Messer zu laufen, oder? Weil Konterabsicherung bei der Fortuna ja eh häufiger ein Thema war in der Vergangenheit schon und immer noch ist. Dass man es im Prinzip mit den vielen langen Bällen, die man jetzt in den letzten Spielen auch gespielt hat, nach vorne das als Mittel versucht umzusetzen. Und ansonsten ja, versuchen viele Anspielstationen in der Verteidigung zu schaffen, ne? Damit
die müssen wir auch gewinnen.
Ja. Ja, da ist ja, Daland gewinnt ja immer die Kopfbälle und spielt dann aber dann zum Gegner leider. Der gewinnt ja sehr viele.
Ja, aber das kann doch Hoffnung machen, wenn Lou sagt, die Hälfte waren Standardtore auch mit dem Kopf, dann kann das doch Hoffnung machen, dass man vielleicht ein 0-0 erkämpft.
Also das sehe ich ehrlicherweise überhaupt nicht. Also wenn ich mir angucke, wie Schalke halt presst, die werden, ich weiß nicht, wie häufig uns wahrscheinlich einfach den Ball abjagen. Und dann halt einfach in einem Affenzahn irgendwie nach vorne preschen und da gute Abschlüsse bekommen. Also ich sehe überhaupt, also ich meine, Fortuna hat ja diese Saison zusätzlich bei Mannschaften, die halt gut pressen, halt einfach immer noch mal mehr Probleme, als sie das ohnehin schon haben. Dazu dann halt irgendwie Einstellungsprobleme und dann kommt jetzt halt eine Mannschaft, die sich halt wirklich in jeden Zweikampf halt komplett reinschmeißt und dich halt mit ihrem Pressing richtig unter Druck setzt. Also da habe ich halt wirklich wenig Hoffnung. Also ich hab echt schon nachgedacht, ob irgendwie die für mich beste Taktik wäre, halt irgendwie einfach zu versuchen, Schalke unbedingt von der allerersten Minute an den Ball zu überlassen und sich halt so tief wie möglich zurückzuziehen. Ist halt irgendwie blöd, dass wir jetzt halt selber gar keine Leute mit Speed haben. Aber vielleicht trotzdem einfach halt einfach lange Bälle rauszuspielen. Und das wäre dann fast für mich wieder ein Grund, auch zu sagen, dann müsste man vielleicht sogar wieder Rasmussen spielen lassen, weil Rasmussen der zumindest, wenn der seinen Körper reinstellt, der hat halt immer die Chancen, so, also gar nicht, indem er halt einfach in jemanden überläuft, aber wenn du halt wie über die Verteidigungslinie vielleicht so einen langen Kastenmeier-Ball spielen kannst, oder indem manchmal auch Rasmussen da so seinen Körper reinstellt in diesen Luft-Zweikämpfen, so dass er dann halt irgendwie den Gegner halt so ein bisschen wegblocken kann, dass er irgendwie mal durchkommt. Aber ich kann es mir auch ehrlicherweise gar nicht vorstellen, dass Schalke sich da so ins Boxhorn jagen lässt, sondern dass sie schon irgendwie auch dafür sorgen werden, dass am Ende Fortuna den Ball hat.
Okay, ich hab's probiert mit den positiven Hoffnungsschimmer.
Noch was
Positives. Das hat nicht geklappt.
Danke. Die Fortuna steht ja in allen Belangen mit dem Rücken zur Wand und ist in diesem Spiel ja auch ganz eindeutig der Underdog. Und vielleicht kann man aus dieser Position raus, weil man hat ja jetzt im Prinzip keinen Druck. So, gegen Magdeburg und Dresden, das waren zwei
hat keinen Druck.
Relativ naja, schlechte also. Mannschaften. Gegen Schalke, man hat jetzt quasi keinen Druck. Also dieses Spiel ist auf dem Papier einfach schon verloren. Und aus dieser Position, dass man gefühlt mit einem 0-3 in dieses Spiel startet, kann man vielleicht mit dem Mut der Verzweiflung da irgendwas reißen. Ich bin da bei dir, Lou. Ich meinte das vorhin auch ernst mit den vielen langen Bällen. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Vielleicht auch Kastenmeier wieder mehr einbinden. Das ist ja auch unter Markus Anfang ein bisschen anders geworden. Mehr einbinden, damit er eben auch diese langen Bälle ein bisschen mehr spielen kann.
Und bis auf die Schlussphase jetzt gegen Dresden. Da war er sehr eingebunden.
Ja, das stimmt. Ja. Aber man wird viel, also um sich da aus so einem Pressing zu befreien, wird man viel hinten rum spielen müssen, wenn man denn den Ball hat. Und dann da vorne Itten und Rasmussen wirbeln zu lassen, klingt ja nach einer Herangehensweise, die nachvollziehbar ist. Ob sie erfolgsversprechend ist, sei jetzt mal so dahingestellt. Aber man muss es ja versuchen.
Ja, ich würde es auch vorschlagen, wir versuchen es mit der Positivität nächste Woche nochmal und binden dann jetzt hier mal ab.
Genau, würde ich auch sagen.
Okay, also lasst euch überraschen, was der Nikolaus am Samstag, wie viele Punkte er im Sack lässt. In dem Sinne, nächste Woche sind wir schlauer.
Bis nächste Woche.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.